Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maigi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com/orkenspalter-tv.
Hallo Nico.
Hallo Maigi und willkommen zu The Good Batch. Und wir hatten überlegt, ob das die letzte Folge von The Good Batch wird. Damit hätten wir das Projekt mittendrin abgebrochen. Warum haben wir das überlegt, Maigi?
Das haben wir überlegt, weil wir überlegt haben, unseren Account...
Überlegen Sie, wie viel?
Ja, unseren Account für Disney Plus einfach stillzulegen, wegen... Naja, weil ABC Leute absägt, wenn Trump das möchte.
Und die gehören Disney.
Und die gehören Disney.
Ja.
Und das hätte bedeutet, dass wir einfach schlicht die ganzen Sachen nicht mehr gucken könnten. Und so gut erinnere ich mich dann doch nicht an das erste Mal schauen von zum Beispiel The Bad Batch, dass ich das aus dem Kopf könnte alles.
Das wäre vielleicht auch nicht das, was Leute erwarten. Hey, vor ein paar Jahren haben wir das geschaut und da waren so animierte Klone. Und
ja, und es sind Sachen passiert.
Ja, aber... Also man muss dazu sagen, es gab ja einen konkreten Boykottaufruf, sogar von John Oliver. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist gerade die Bewegung, der man sich anschließen sollte. Man sollte eine Firma nicht unterstützen, die so sehr nach der Pfeife eines Tyrannen, eines Autokraten tanzt und die Meinungsfreiheit im eigenen Land so sehr beschränkt. Aber dann hat sich das ja sehr schnell wieder eingerenkt, ne? Also ich würde nicht sagen, es ist alles gut, ganz bestimmt nicht. Aber sie haben sehr schnell gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht haben und haben Jimmy Kimmel wieder vor die Kamera gesetzt. Und ich glaube, er ist sogar noch nur mehr härter geworden danach. Ich würde es jetzt mal im Auge behalten, ne? Also ich würde sagen, Disney ist jetzt auf Probezeit, auf Bewährung, oder?
Ja, mal schauen, wie lange wir das hier also noch weitermachen.
Ja, oder wir beeilen uns einfach. Und arbeiten uns durch Star Wars jetzt in einer schnelleren Zeit durch.
Okay.
Aber das schaffen wir nicht.
Naja, aber das ist das, was wir hier tun. Wir arbeiten uns durch Star Wars durch und zwar in In-World-chronologischer Reihenfolge. Und wir sind in der zweiten Staffel von The Bad Batch, der Serie um besondere Clone Trooper. Und reden heute über die Folgen 5, 6, 7 und 8 dieser zweiten Staffel. Entombed, Tribe, The Clone Conspiracy und Truth and Consequences, wobei die letzten beiden zusammengehören als eine Doppelfolge.
Genau. Über die gehen wir als eine Geschichte und die ersten beiden handeln wir schnell ab. Denn das Konzept von The Good Batch ist, wir gehen über die guten Aspekte von Star Wars. Wie du schon sagtest, in In-World chronologischer Reihenfolge, also nicht so, wie die Sachen erschienen sind. Das heißt, es braucht ziemlich lange, bis wir uns zum allerersten Star Wars-Projekt hingearbeitet haben zu, naja, Star Wars. Oder A New Hope oder Krieg der Sterne oder wie auch immer ihr es nennen möchtet, Episode 4. Da kommen wir, wenn wir so weitermachen, vielleicht dieses Jahr noch hin. Was meinst du? Kommt drauf an, wie detailliert wir Andor besprechen und Rebels und all das. Aber
ja.
Nee, wahrscheinlich. Nee, das schaffen wir nicht mehr
dieses Jahr. Nein. Wir sind schon
vielleicht
im Oktober.
Nächstes Jahr. Ja,
das wird's nicht mehr.
Aber gut, wir sagten, wir machen das hier ein bisschen kurz. Entombed ist eine Indiana-Jones-Folge.
Ja.
Sie trägt nichts zum größeren Metaplot bei. Es geht um die Piratin, die schon mal aufgetaucht ist, Fee Genora, die heuert die Bad Batch an, um auf einem Trinary System auf einem Planeten ein Artefakt zu holen. Und dann wird das eine klassische Jäger des verlorenen Schatzes Mission. Also eine, wir brechen in den Tempel ein und klauen das Artefakt. Da gibt's dann Fallen. Und sie haben das Ding dabei, das ihnen hilft, die Fallen zu umgehen. Omega hat so eine Art Kompass bei sich, den sie irgendwo bei einem Raubzug gefunden hat. Und der, mit dem kann man alle Fallen entschärfen. Oder alle Rätsel lösen. Und es läuft die ganze Zeit um was Gutes zu sagen, die Musik dieser Folge ist fantastisch. Weil einfach jemand das Well of the Souls Thema, also die Quelle der Seelen, aus Indiana Jones 1 genommen hat und ein bisschen geändert. Das ist ja legitim bei Lucasfilm, um eine ähnliche Atmosphäre zu erzeugen wie in einem Indiana Jones Film, wenn die dadurch diese Rätsel- und Fallenräume sich rätseln. Wir müssen jetzt nicht drauf im Detail eingehen, was die da machen, aber es sind drei Rätsel und sie sind alle nicht so toll. Und zwei davon sind mit diesem Kompass zu lösen und das dritte ist ein Bluff. Und du erfährst die ganze Zeit nicht, was sie eigentlich suchen. Also man bekommt so eine vage Geschichte erzählt, dass sie das Herz des Berges suchen und dass das total mächtig ist. Und dann läuft diese Gänsehautmusik. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du keinen Bezug zu diesem MacGuffin hast. Also wenn du, wenn jemand sagt, guck mal, die suchen den Heiligen Gral oder die Bundeslade, dann verbindest du ja was damit. Das sind archetypische Legenden, ja, wo jeder oder fast jeder einen Bezug zu hat und vielleicht irgendwie auch persönlich darin resoniert. Aber wir suchen das Ding, das heißt so, und das war mal wichtig.
Das Herz des Berges, ist das nicht der Arkenstein?
Sie suchen den Arkenstein. Weißt du, selbst dazu habe ich mehr Bezug. Ich weiß auch nicht warum. Weil es nach Märchen klingt oder sowas. Aber das ist in dem Fall ist eine Steuereinheit für einen Mech. Und wie Gennaro oder wie sie heißt.
Wie Genoa.
Ja. Und ihr Druide Mel, der dann übrigens von dem Mech zerstört wird. Ist aber nicht schlimm, weil sie immer wieder Updates macht. Also sie hat seine Seele gespeichert sozusagen. Die wussten halt auch nicht so wirklich, was sie da eigentlich finden. Und am Ende ist es so ein Dinosaurier wie aus Horizon.
Ja, ein Dinosaurier-Mech.
Genau. Und dann schaffen sie es, den wieder abzuschalten, bevor er zu viel Chaos anrichtet. Und dann gehen sie wieder und haben nichts gewonnen. Ja. Klassische Indiana Jones-Geschichte.
Ja, weil das Entfernen von dem Herz des Berges auslöst, dass das Viech wach wird und durchdreht. Und deswegen muss man es zurückbringen.
Und ja, und es ist gut gemachte Action und es sieht hübsch aus und es hat keinen Inhalt.
Ja.
Wir wollten eine Indiana Jones-Folge machen. Ist okay.
Ich finde, das dürfen sie, ja, wie du schon sagtest.
Und das nächste Tribe ist, wir wollten eine Wookiee-Folge machen. Und wir wollten an The Clone Wars anknüpfen. Welchen Charakter aus The Clone Wars treffen wir wieder, Maigi?
Ganji. Das ist der Wookiee-Padawan, den wir in Clone Wars schon kennengelernt haben. Mhm. In der Folge mit den trantoschanischen Jägern,
meine ich. Nee, haben ihn getroffen. Wobei, kommt er nochmal vor? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Wir haben ihn vor allem, wir haben Chewie in der Folge mit den trantoschanischen Jägern getroffen. Ah. Ganji treffen wir in der Folge, wo sie auf Ilum die Lichtschwerter,
stimmt, also Doppelfolge,
Vierfachfolge sogar. Weil sie werden dann von den Piraten um Hondo und Naka gefangen genommen. Also es ist schon eine größere Arc. Und Ganji ist einer von den... Es sind noch keine Padawane, ne? Es sind noch Jünglinge, die da ihre Lichtschwerter zusammenbauen müssen.
Ich glaube, jetzt ist er ein Padawan.
Genau, jetzt ist er ein Padawan. Theoretisch, wenn er denn jemanden hätte, der ihn seinen Padawan-Brief ausstellen kann. Er ist arbeitsloser Padawan. Er ist entkommen. Also wir erfahren jetzt hier, Ganji ist Order 66 entkommen. Wir wissen nicht wie, aber irgendwie ist er dann bei einer Gruppe von Druiden-Kopfgeldjägern gelandet, die ihn offenbar ans Imperium verkaufen wollen, mit denen die Bad Batch aber Geschäfte macht. Omega entdeckt, dass sie den da gefangen halten, weil sie auf deren Schiff rumschnüffelt. Dann platzt wiederum der Deal der Bad Batch, weil sie sagen, hey, wenn ihr Sklaventreiber seid und einen Wookiee
dann arbeiten
verkauft,
wir nicht
dann
mit
arbeiten
euch.
Wir mit euch. Piu, piu, sie entkommen mit Ganji. Er möchte nach Kashyyyk gebracht werden. Sie bringen ihn hin. Es stellt sich raus, er ist ein Jedi, er hat ein Lichtschwert. Das ist praktisch. Denn auf Kashyyyk tobt ein neuer Krieg, ne? Klone gegen Wookies und Trandoshaner, die dann die Wookies als Sklaven oder Trophäen, so genau wird das nicht gesagt, aber eigentlich sind Trandoshaner nicht an Sklaven interessiert, sondern an Pelzen und Köpfen. Also ich nehme an, die Trandoshaner helfen dem Imperium, die Wookies zusammenzutreiben und als Sklaven nach Kessel zu bringen oder zum Todesstern, wo sie früher hieß es, sie haben den Todesstern mitgebaut. Als Sklaven, also im alten Kanon. Und dafür dürfen sie halt ein paar von den Pelzen behalten, nehme ich mal an.
So. Fies.
Aber dann kommen die Bad Batch und Ganji und räumen da auf. Und außerdem spielen Vogelspinnen eine Rolle.
Also Spinnen. Ja, Spinnen mit Vogelköpfen.
Ja.
Okay, sie haben, glaube ich, nur vier Beine.
Aber sie haben schon Spinnen.
Definitiv. Und sie haben auch Netze und dergleichen. Und die Bad Batch lernt, dass wenn man sich richtig verhält, tun die einem nichts und respektieren einen, aber wenn man sich scheiße verhält, dann werden sie einen essen und die Bösen werden dann gegessen.
Genau, sie fressen am Ende den Anführer der Trandoshaner, was fair ist. Und Ganji wird mit seinem Stamm vereint und mit seinem weisen alten Schamanen oder was das immer ist, oder Schamanin, die diesem Stamm vorsteht. Und der Punkt ist, ich glaube, es gibt nur drei Sprechrollen in dieser Folge, nämlich die Bad Batch, Omega und den einen Trandoshaner und alles andere ist halt. Ja. Meine Mutter war früher immer von das Imperium schlägt zurückgenervt, weil die Hälfte der Dialoge halt Chewie ist, der die ganze Zeit rumblökt. Das hat sie furchtbar genervt und ich glaube, diese Folge würde sie in den Wahnsinn treiben.
Ich kann es mir nie vorstellen.
Aber ich mag Wookies und ich mag Kashyyyk und ich finde es schön, da wieder mal hinzukommen. Es wäre halt noch schöner gewesen, wenn es eine Story gehabt hätte, wie mehr ist als hier ist der Wookie wieder nach Hause gebracht und wir hauen Leuten aufs Maul, die böse sind. Also auch sehr dünn, der Plot.
Ja. Und auch wenn The Bad Batch sehr viel besser aussieht als die Anfänge von The Clone Wars, Wookies sind immer noch schwierig. Das ist zu viel Pelz.
Wookies im Dschungel ist hart für eine 3D-animierte. Mhm. Ja, aber ich finde schon, also in Rebels hatten sie auch schon mal Wookies, nur ein paar Jahre vorher. Das ist schon ein starker Sprung.
Ja, die sahen aus, als wären sie noch irgendwie aus Dreiecken zusammengesetzt, die Felle, also das Fell. Und das hier ist jetzt eher so, sie sehen aus wie Actionfiguren.
Genau, ich bin damit einverstanden.
Ist, glaube ich, eine gute Entscheidung.
Aber man muss diese Folge nicht gucken, außer man möchte wissen, was mit Gunji passiert ist. Oder man möchte unbedingt mehr mit Wookies sehen, was ja legitim ist. Ich finde, mehr Wookies in Star Wars geht immer. Weil immerhin ist ja einer der wichtigsten Charaktere, besitzt ja den Millennium Falcon. Ne?
Und diesen und hat seinen menschlichen
Sidekick. Diesen ungewaschenen Hund dabei immer, genau, ja. Man muss das so sehen, das ist Chewies Schiff. Das müssen wir schon mal etablieren hier. Nehmen wir eigentlich noch auf? Ich sehe unser Aufnahmeprogramm nicht mehr, das macht mich nervös. Ah, sehr gut.
Wir nehmen noch
danke, auf. Danke, das ist mir wichtig. Ansonsten. Meine hat drei Monitore hier und sie hat.
Und das reicht immer noch nicht. Ja. Ja. Warte, ich kann das hier darüber schieben. Besser?
Genau. Meine, noch was wir boykottieren sollten: Adobe. Noch benutzen wir Adobe, aber ich denke, wir wechseln bald auf. Können es ja mal Tipps schicken, was man benutzen sollte anstatt Photoshop. Ja. Für Audition haben wir, glaube ich, schon eine Lösung gefunden.
Aber ja, ich gebe zu, dass es ist Bequemlichkeit. Ich müsste die Energie aufbringen, mich in neue Programme einzuarbeiten.
Ja, das ist bei einem Tonschnittprogramm nicht so das nicht Problem. Nicht so sehr, aber bei einem Videoschnittprogramm kann es schon härter. Wobei, ich habe viele durchgemacht in meiner Karriere. Die meisten sind schon ähnlich.
Warum sagst du Karriere so?
Ja, das ist ja albern.
Also, sagen wir mal so, du bist heute besser und wirst, glaube ich, auch besser bezahlt, als du angefangen hast.
Das ist korrekt. Das wäre aber auch echt übel, wenn nicht, weil dann müsste ich dafür bezahlen, arbeiten zu dürfen.
Das kann man schon Karriere nennen.
Okay. Naja, jedenfalls Final Cut und Pinnacle und all das durchaus mal länger benutzt, aber irgendwie immer wieder zu Premiere zurückgekommen, weil ich das seit, ich glaube, seit den 90ern benutze. Schlimm, oder? Ich habe da. Das war in den frühen 2000ern. Ich glaube, unseren Abi-Film haben wir noch auf Kassette geschnitten.
Oh Mann. Ich weiß überhaupt nicht, was wir damals noch benutzt haben. Keine Ahnung. Naja. Der Abi-Film. Irgendjemand muss immer den Abi-Film machen.
Egal. Dann kehren wir zurück zu The Bad Batch und der Doppelfolge namens The Clone Conspiracy und Truth and Consequences. Yeah. Das ist eine Politfolge. Das ist eine Metaplot-Folge. Die ist richtig, richtig wichtig. Ich würde sogar sagen, das ist die wichtigste Folge bisher in dieser Staffel. Und die wichtigste seit dem Untergang von Kamino, also dem Finale von der letzten Staffel. Wir knüpfen nämlich daran direkt an. Es gibt Klone, die diesen Angriff auf Kamino überlebt haben und davon traumatisiert sind, mehr oder weniger, was sie da gesehen haben. Und das auch weird finden, dass das vertuscht wird.
Naja, überlebt in dem Sinne, als dass sie an Bord der Schiffe waren, die Kamino versenkt haben.
Ja, ja, aber sie waren dabei und denken sich, was zur Hölle, wieso haben wir denn unser Zuhause weggebombt? Und wir erfahren dann auch im Verlauf dieser Folge, T'Pokka City, oder wie das Ding heißt, ist, also was sie da weggebombt haben, waren 80% der Bevölkerung von Kamino. Also die Kaminoaner sind jetzt fast ausgelöscht. Es gibt noch die Senatorin, die ja erst während Attack of the Clones einberufen wurde.
Halle Botoni.
Ja. Die macht weiter ihren Job und sagt dann auch, ja, ist halt so, na, kann man nichts machen. Imperium, ne? Die heißen uns über. Aber
ja,
ich krieg Geld.
Sie ist schon sehr verbittert, aber sie leistet auch keinen Widerstand. Was wir aber auch, also wir steigen ein damit, dass wir diese beiden, dass wir zwei Klone sehen, die das erlebt haben.
An die wir uns nicht gewöhnen müssen.
Ja, und die darüber reden, dass sie Zeugen davon sind und dann wird einer von beiden erschossen und der andere flieht.
Von einem anderen Klon, der aber offenbar so eine Art Superklon ist. Es ist nicht Crosshair, es ist ein anderer Sniper-Klon, der hier Jagd auf die beiden macht, im Auftrag von Rampart. Denn Rampart möchte verhindern, dass Klone darüber reden, dass sie selbst Kamino vernichtet haben. Denn offiziell, sagt Rampart, war das eine, was war es, eine Sturmflut? Ne?
Es war ein starkes Unwetter.
Genau, wo dann Leute sagen, diese Stadt ist gebaut worden, um versenkt, also um unter den Wellen abzutauchen. Wie soll denn die durch ein starkes Unwetter vernichtet werden? Aber okay, wenn das Imperium das sagt, dann ist das wohl so. Die Klone haben noch andere Probleme. Sie erkennen, dass sie langsam auch vom Imperium fallen gelassen werden und auch nicht sowas wie eine Veteranenfonds oder eine Rentenpension oder sowas vorgesehen ist für sie, sondern sie einfach sich selbst überlassen werden sollen. Und das schmeckt ihnen auch nicht, aber sie haben eine Verbündete in dieser Hinsicht und das ist auch eine alte Bekannte.
Ja, das ist Senatorin Rio Chuchi. Das ist eine von den blauen Leuten. Ich weiß, es gibt sehr viele blaue Spezies. Ja. Sie ist eine Pantoranerin. Das ist die Spezies, zu der auch George Lucas Charakter gehört.
Geheimagent George Lucas. Baron Papanoidia.
Ja, genau. Papanoidia ist immer noch so ein guter Name.
Ist das erste Staffel Clone Wars, ist sehr aufgetaucht? Ist noch erste oder zweite?
Ne? Ja, da war ganz ja die früh Sache, auf jeden Fall.
Wo sie mit diesem unglaublich bösartigen Politiker zusammenarbeiten musste, der diesen Mond einnehmen wollte, wo aber halt teils Barbaren gelebt haben.
Mhm.
Und sie gesagt hat, ja, das ist aber dann wohl ihr Mond, ne? Und er, nein, wir müssen hier das Imperium von Pantora, muss bla bla bla. Und dann ist sie gestorben.
Ja.
Und sie tauchte immer wieder auf als Freundin von Amidala und jemand, der halt ähnliche Ansichten hat. Und eine der guten Politikerinnen, der wenigen, die es in... Also ich glaube, es gibt jetzt noch...
Sie und Bail.
Sie und Bail. Und Mon Mothma ist ja noch nicht so richtig in Aktion getreten. Aber sie ist in der Folge, oder? Mon Mothma ist, glaube ich, in dieser Doppelfolge kurz zu sehen.
Ja, oder aber sie spielt keine große Rolle.
Ja, ja. Aber sie ist kurz da, ne?
Also, da bin ich mir gar nicht sicher, aber wie gesagt, die beiden entscheidenden politischen Figuren hier sind Bail Organa und Rio Chuchi.
Mon Mothma ist da und sie wird auch wieder von der gleichen Sprecherin gesprochen, die sie sonst auch immer
spielt. Ah, okay.
Also, von der neuen Sprecherin, die sie auch in Andor und Rogue One spricht und Episode 3. Aber ja, es geht um Bail und Chuchi. Und Chuchi möchte was tun?
Chuchi ist erstens gegen ein Gesetz, das eingebracht wird und möchte zweitens dieses Gesetz, wenn es denn eingebracht wird, erweitern. Also wir haben im Senat die Situation, dass Rampart ein Gesetz durchbringen will, dass das Anwerben von Nicht-Klontrupplern als neue Armee des Imperiums ermöglicht. Also er möchte Stormtrooper haben.
Hat er ja auch schon angefangen damit.
Genau. Ja. Und Bail und Rio sind dagegen. Und ein paar andere Leute auch, weil sie sagen, wozu brauchen wir eine Armee? Der Krieg ist doch vorbei.
Mhm.
Und außerdem haben wir noch eine Armee. Und wie wäre es, wenn wir uns um die kümmern?
Die ist ja auch noch gut.
Ja, die können wir doch auch noch verwenden. Die ist noch nicht abgelaufen. Und es wird dann gesagt, ja doch, irgendwie schon. Die Klone kommen nicht damit klar, dass sie beschleunigt gealtert wurden, damit sie möglichst schnell in den Einsatz kommen. Und die gehen kaputt halt.
Ja.
Also die können wir nicht mehr benutzen. Und Bail und Rio schaffen es immerhin zu sagen, wir stimmen heute nicht über das Gesetz ab. Also es wird erst nochmal vertagt und auf den nächsten Tag. Und das heißt, in diesen zwei Folgen geht es jetzt darum, von der ersten Session, der ersten Sitzung im Senat, wo das eingebracht wurde, bis zur zweiten Beweise zu finden und dergleichen, um dagegen zu arbeiten.
Ja, also der Hauptbeweis, auf den sie sich stützen, ist... wir sollten Rampart nicht glauben, weil er absichtlich Kamino zerstört hat, um die Klone abzuschaffen und seine Pläne durchzudrücken.
Mhm.
Aber dafür brauchen sie halt Beweise.
Ja, beziehungsweise diese Infos werden ihnen dann zugespielt von dem Klon, der in der ersten Szene überlebt hat und der sich mit ihr treffen will, mit Rio.
Rio Chuchi heißt sie.
Mit Rio Chuchi. Ja.
Nur der Vollständigkeit.
Ja, nur der Vollständigkeit.
Weil wir Chuchi gesagt haben die ganze Zeit.
Ja. Achso, ja. Und um ihr diese Informationen zu geben, aber als sie das dann tun, ist der Assassinenklon wieder hinter ihnen her.
Genau, und der versucht sowohl Chuchi, ihre Leibwachen, als auch den Klon um den Haufen zu schießen. Und das gelingt ihm auch weitgehend. Also er tötet den Informantenklon, er tötet die beiden Leibwachen. Und bevor er Chuchi umbringen kann, wird aber bewältigt. Und wer taucht auf? Wer rettet Chuchi? Ist es ein alter Freund?
Es ist Captain Rex.
Ja, die beiden kennen sich ja schon gut.
Ja.
Eine Wiedervereinigung und er bringt sie dann zu einem Geheimversteck. Das ist was
wir
wiederum?
Auch schon kennen. Das ist nämlich der Reparaturladen von Trace Martez, also die Martez-Schwestern, die wir in Clone Wars auch schon kennengelernt haben.
In der Ebene 1313 von Coruscant. Und dann schafft es, den Scharfschützen zu überwältigen und mit dahin zu schleifen, um ihn zu befragen.
Ja, aber der rückt mit nichts raus und begeht dann Selbstmord.
Ja, der hat so eine Elektrokapsel in den Backenzähnen. Also kein Cyanid, aber einen Schocker, der ihn offensichtlich umbringt dann. Das ist die Star Wars-Version von Cyan-Kali-Kapseln. Naja, das heißt, die sind jetzt nicht wirklich weiter. Sie wissen, dass es diesen Plot gibt, diese Verschwörung von Rampart, der das vertuschen möchte, dass er diesen Genozid, kann man in dem Fall sagen, ist es eindeutig.
Ja, er hat 80% dieser Spezies vernichtet.
Ja. Und die Senatorin ist ihnen auch keine große Hilfe. Also die überlebende Senatorin sagt, ja, nur wenn es Beweise gibt gegen ihn, dann sage ich vielleicht aus gegen ihn. Ja, aber dann besorgt mal die Beweise. Und dann kommen Rex und Chuchi auf die folgende Idee. Sie rufen die Hauptdarsteller der Serie an, die gar nicht in der Folge waren. Ja. Und sagen, wir brauchen jemanden, der auf einen Sternzerstörer einbricht, um uns die Holo-Aufzeichnungen zu holen.
Ja, hier auf Coruscant. Und also das ist sowieso erstmal so ein, hey, ihr müsst nach Coruscant, das Herz des Imperiums, wo vermutlich nach euch gesucht wird.
Nein, bitte nicht. Alle glauben, sie sind tot.
Stimmt, alle glauben,
dank sie sind Rampart.
Tot. Dank Rampart. Ah, Rampart, du hast recht.
Rampart hilft ihnen sogar, indem er vertuscht, dass sie noch am Leben sind.
Ja, es wird nicht nach ihnen gesucht, aber es würde vielleicht Leuten auffallen.
Ja.
Und für Omega ist es das erste Mal, dass
sie... Du meinst, sie sind auffällig? Du meinst, der 2 Meter große Klon?
Ja, ja, ich glaube schon.
Ein Auge?
Ja. Ich weiß nicht, ist nur so ein Verdacht.
Ja.
Dass gerade die Kombination von diesen Leuten,
und
die alle seltsam
Zombie
sind. Oder der Typ mit dem halb tätowierten Gesicht.
Ja.
Ich weiß nicht. Am wenigsten ist noch das kleine Mädchen auffällig und deswegen teilen sie sich auf Coruscant dann auch auf, dass die eigentlichen Bad Bachelor, also die männlichen Klone, losziehen, um die Beweise aus Ramparts Venator, der gerade aufgerüstet wird,
genau,
auf Coruscant,
ja,
genau, rauszuholen. Und Omega geht mit Rio Chuchi mit und erlebt dann Dinge im Senat.
Genau, warum eigentlich? Also es ist wichtig, ich meine, es ist für die Perspektive wichtig, damit wir aus ihrer Sicht sehen, was der Senat so zu bieten hat und dass sie mal erlebt, ihr erklärt wird, wie der politische Alltag funktioniert, damit sie auch mitbekommt, die Klone haben keine Vertretung im Senat, was sie aber dachte in ihrer Naivität. Aber was ist der In-World-Grund dafür, dass sie das macht? Damit
also,
sie dann die Daten weitergeben kann?
Ja, das macht sie dann später, aber das ist ursprünglich, glaube ich, gar nicht der Grund dafür, sondern es wird gesagt, Rio Chuchi ist in Gefahr und dann sagt Omega, dann begleite ich dich. Ich weiß nicht, was Omega jetzt...
Ja, sie hat einen Bogen.
Ja.
Also sie kann besser kämpfen als Yu vielleicht. Naja.
Ja, möglicherweise. Wir haben ja schon gesehen, dass sie auch ohne es jemals geübt zu haben sehr gut schießen kann, weil sie halt ein super Klon ist.
Sie ist ein super Klon, ja, genau. Auf jeden Fall ist das ein Grund, dass sie dann Rampart im Flur trifft und ihn nochmal aus nächster Nähe erlebt, wie scheiße er ist. Wobei ich mich frage, Rampart erkennt sie nicht? Also Rampart hat sie doch schon mal auf Kamino gesehen, oder nicht?
Ich schätze mal, Rampart ist einfach ein Arsch, der sich keine Leute merkt.
Also und ich denke, warum ist da ein kleines Mädchen?
Ja.
Geh weg.
Ja, er hat wahrscheinlich gar nicht auf der Höhe geschaut jemals.
Sie wird, glaube ich, als Hilfe von Chuchi oder so, als Assistentin oder Praktikantin oder sowas vorgestellt.
Ja, als Aide, als Helferin. Und bekommt halt schon ein bisschen einen Rundgang. Hier, so funktioniert das. Das ist die Idee hinter unserer Demokratie. Jeder von diesen fliegenden Pots gehört einem anderen Senator und so weiter. Also wir kriegen im Grunde auch nochmal erklärt, wie es funktioniert dadurch.
Was ganz gut ist, ja. Mhm. Und ich glaube, sie lernt auch Bail Organa kurz kennen und ja.
Und Halliburtoni.
Genau, der sie dann hilft, sie zu überreden, gegen Rampart auszusagen, aber dann sagt sie halt, ja, aber dann her mit den Beweisen. Mhm. Wie die Beweise dann beschafft werden, müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht ausführlich. Lassen wir es in 2 Worten zusammenfassen.
Pew.
Pew.
Ja.
Sie brechen auf dem Sternzerstörer ein, sie holen die Beweise, sie entkommen in der Rettungskapsel, sie bringen sie zum Senat. Sie sind dabei offensichtlich trotz allem heimlich genug, damit nicht sofort planetenweiter Alarm ausgelöst wird. Und dann tragen sie tatsächlich diese Holo-Aufzeichnung im Senat vor. Wie man dann sieht, das ganze Senatsgebäude sieht dann, wie die 3 Venatoren von Rampart die Stadt einäschern. Naja, nicht einäschern, weil sie versinkt ja im Meer. Versenken.
Sie seebestatten.
Seebestatten.
Mhm.
Sehr gut.
Ertränken. Die Stadt wird ertränkt.
Der Aufschrei ist groß. Das heißt, Moment mal, was ist denn das für ein Arschloch, dieser Rampart? Das macht man ja nicht. Das waren so Verbündeten. Ja. Außerdem, also Geschäftspartner auch.
Ja, außerdem ist das ein Kriegsverbrechen.
Das ist ein Kriegsverbrechen. Die sind nicht mehr im Krieg. Das ist ja
es ist ein Verbrechen gegen das Völkerrecht?
Also wir sehen, wie das Imperium einen der eigenen Planeten in dem Fall einfach zerstört. Das ist schon fast auf Todessternniveau. Und dann wird Rampart direkt abgeführt. Also, okay, das geht nicht, du kommst in den Knast.
Und
right to jail.
Ja. Und wie so ein Jack in the Box taucht Palpatine auf einmal wup, auf seinem Turm im Senat auf und sagt.
Ja. Wir wissen ja, dass er sein Büro direkt unter dem Senat hat und dass er jederzeit hochfahren kann, wenn er es für wichtig hält. Was macht er denn dann, den Palpatine?
Er sagt, ach, das habt ihr aber gut gemacht, Senator Chuchi und Co., dass ihr diesen Verräter in unseren Reihen aufgedeckt habt und er jetzt seiner gerechten Strafe zugeführt werden kann. Also Rampart ist etwas überrascht, wie schnell er fallen gelassen wird.
Ja gut, was willst du machen in dem Fall?
Ja. Und Palpatine nutzt das dann, um zu sagen, ja, aber wir haben hier dann auch gesehen, dass die Klone diesen Befehl, die Stadt zu vernichten, die ihre eigene Heimat war und völkerrechtswidrig, diesen Angriff durchzuführen, einfach befolgt haben. Und das wäre mit echten Leuten nicht passiert, die ein Gewissen haben. Und deswegen bringen wir jetzt das Gesetz durch und heuern Stormtrooper an und schicken die Klone in den Ruhestand.
Beziehungsweise dann wird gar nicht mehr abgestimmt, glaube ich. Dann sagt er, nee, das machen wir jetzt.
Ja, also. Er verkündet einfach, und jetzt beginnt das neue Zeitalter des imperialen Sturmtrupplers.
Und ich finde, diese Szene ist gänsehautwürdig, weil das auch tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal in den Animationsserien, oder vielleicht gab es schon mal kurz eine Szene, weil die Stimme von Palpatine ist ja durchgewechselt worden. Es waren mehrere verschiedene Sprecher in The Clone Wars. Und jetzt ist es tatsächlich Ian McDiarmid, oder wie man ihn ausspricht. Du hast ihn ja mal kennengelernt in einem Interview.
Ich habe ihn nicht gefragt, wie man seinen Namen ausspricht. Ich habe ihn andere Dinge gefragt.
Der macht das schon am besten.
Ja, wenig überraschend ist der originäre Schauspieler dieser Rolle. Derjenige, der sie am überzeugendsten wiedergibt. Ja. Und es ist tatsächlich mal ein Fall, wo man sagen kann, Palpatine ist gut darin, Situationen zu nutzen und Pläne zu schmieden und alles in seine Richtung zu drehen. Viel von den Sachen, ich meine, es ist ja ein Running Gag von uns auch zu fragen, so, was war eigentlich der Plan von Palpatine?
Der Plan ist in dem Fall, warum will er die Klone durch normale einrekrutierte Leute austauschen? Das ist erstmal schwer nachvollziehbar, weil die Klone sind tolle Kampfmaschinen. Und er hat sie ja schon gekauft.
Ja.
Aber und er hätte auch mehr produzieren können, wenn er den Planeten nicht vernichtet hätte, wo sie herkommen.
Wenn ich so ein paranoides Arschloch wie Palpatine wäre, dann würde ich mich fragen, wenn ich darauf gekommen bin, bei denen geheime Befehle einzupflanzen, hat das jemand anders auch noch gemacht? Haben zum Beispiel die Kaminoaner diese Armee einen Befehl eingepflanzt, mich umzubringen?
Mhm. Im alten Kanon war das festgelegt, dass sie das gemacht haben, ja.
Und dementsprechend lieber Leute, die er auf traditionelle Art und Weise einer Gehirnwäsche unterziehen kann, als die Klone. Außerdem kommt noch hinzu, dass das ja tatsächlich bedeutet, dass lauter Leute ihre eigenen Verwandten in den Truppen haben.
Ja.
Und das sind dann nicht einfach irgendwie gesichtslose beziehungsweise alles identische, fertig produzierte Soldaten. Sondern es ist tatsächlich auch eine stärkere Bindung der Bevölkerung.
Das heißt, es ist auch gleich noch ein Propaganda-Element dabei, weil die Leute in der Bevölkerung für die Truppen jubeln werden und für die gesichtslosen, von ihnen losgelösten, ja, quasi Droiden-Armee nicht. Ja.
Aber wahrscheinlich interpretieren wir jetzt mehr rein und denken länger drüber nach.
Na, sagen wir so.
Die Leute, die das hier geschrieben haben.
Die Hauptbegründung vorher war, vor dieser Folge, wir wollen die Klone loswerden, weil sie sich nicht an Befehle halten. Und jetzt ist das Argument dafür, dass sie loswerden, die halten nicht so gut an Befehle.
Ja, die beführen halt Befehle aus. Also es ist schon sehr, sehr, sehr bösartig.
Er verdreht es halt gerade, wie es ihm passt. Und das finde ich realistisch. Das würde einen Trump genauso machen. Nicht?
Ja, alle, sagen wir mal so, alle Leute, die gerne, die versuchen, einen Staat in die faschistische Richtung zu drehen und die Macht zu übernehmen, die absolute, würden das so machen, ja?
Man kann da viel lernen von Palpatine, denke ich. Und manche Leute haben da auch was gelernt. Und haben gar nicht gesehen, wo Palpatine die Sachen gelernt hat. Das hatten wir schon öfter, ne? Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagten, ich hatte gerade im Geschichtsunterricht das Dritte Reich und jetzt fällt mir auf, also jüngere Leute, ne? Das ist ja genau wie in Star Wars. Was der Hitler da gemacht hat, ist ja genau das Gleiche, was der Palpatine gemacht hat. Ach ja? Schreib George Lucas eine Mail und bedank dich bei ihm. Ja. was seine subtilen kleinen Verneigungen vor der Geschichte erkannt.
So subtil wie die Senatorin Halliburtoni zu nennen.
Was war nochmal der Hintergrund davon? Das hast du mir schon mal
Halliburton erklärt. ist eine Firma.
Okay.
Und die mit nicht... Ölförderung und gleich zu tun hat.
Okay.
Meine ich.
Ja, was sagst du zu dieser Doppelfolge? Ich
finde sie gut. Also sie hat wenig Leerlauf. Sie hat zwischendurch ein bisschen Piu-Piu. Mhm. Das ist aber zumindest interessant inszeniert, dadurch, dass es in diesem Schiff, das im Trockendock ist, stattfindet, wo sie dann den Antrieb zünden und es dann halt auf der Planetenoberfläche anfängt, durch die Gegend zu ruckeln und umkippt.
Abdeckungsmanöver machen sie das dann. Ja. Ja, das ist eine gute Idee.
Und lassen sich dann auf dem Planeten mit einer Rettungskapsel rausschleudern, die so plünk. Dann sind so eine Parabel einfach hoch und wieder runter.
Ja.
Also es ist immerhin interessantes Piu-Piu. Und ich finde, das ergibt alles Sinn. Mhm. Und man versteht, wie die Leute sind. Und ich finde es tatsächlich sogar recht erwachsen für eine Serie, die sich eigentlich an jüngere Leute richtet, eben auch zu zeigen, dass da Leute sind, die sagen, das bringt alles nichts, besser aufgeben und irgendwie mitmachen wie die Halliburtoni eben, mhm, die einfach verbittert ist und sagt, wir haben eh keine Chance, dagegen anzugehen.
Ja.
Also hat mir sehr gut gefallen und finde ich ist, weil wir das ja immer dann am Ende fragen, ist das eine Folge, die man gucken sollte? Definitiv.
Wenn man überhaupt eine Bad Batch-Folge gucken sollte, dann diese. Ich würde sagen, das ist die wichtigste insgesamt. Also man kann sie, glaube ich, nicht nur als einzige gucken.
Dann fragt aber man sich, was ist mit Tipuka City passiert
genau, eigentlich? Genau, ja. Und es wird dir gesagt in der Folge, aber wäre schon besser, ein bisschen Kontext zu den Figuren zu haben. Ach so, am Ende geht noch Echo. Echo sagt am Ende, ja, hier, Rex ist ja schon dabei, die Rebellion zu gründen, mehr oder weniger, oder ein Vorläufer. Ich glaube, das ist mir lieber, wenn ich mit dem abhänge und mit dem auf Mission gehe, als wenn ich weiter mit euch rumdümple. Ihr seid völlig planlos, das sagt er so nicht, ne? Aber hier, ich geht's nur darum zu überleben, nehme dämliche Aufträge an für irgendwelche Piraten. Ich habe hier was Wichtigeres zu tun und ich bin zwar gern bei Omega und es tut mir leid, aber tschüss.
Ja.
Und das ist natürlich wirklich ein bisschen schade, weil Echo ist auch ein Charakter, den wir jetzt seit 9 Staffeln quasi, also mit Lücken war er zwischendurch weg, aber er ist einer der ersten Hauptfiguren dieser ganzen Reihe, ne? Und jetzt ist er aus dem Spiel. Also, er kommt wieder.
Ich wollte gerade sagen.
Für Omega ist es natürlich hart, weil sie ist ja ihre Familie und sie will keinen von ihren 4 komischen Daddys verlieren. Hat sie ja schon mal. Also, Crosshair zählt nicht, aber.
Ja, und sie ist traurig und damit werden wir uns die nächste Folge beschäftigen, genau. Aber in einer anderen Folge von The Good Batch.
Die nächste Folge wird dann Zombie-Papa ist weg und unser Wohnwagen ist auch geklaut worden. Das ist die nächste Folge.
Und wir streiten uns darum, wessen Schuld es war.
Zombie-Papa. Zompa.
Mhm. Cyber-Zombie-Papa.
Genau. Ja, es wird viel gestritten. Und sie rücken Tech wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt dieser Serie, was nie ein gutes Zeichen ist für einen Charakter, wenn er plötzlich viel mehr Screentime bekommt. Naja, wir werden sehen.
Ah, das geht sicher alles gut. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.